Experiment Gemeinschaft.
Dein Podcast aus dem ZEG.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Und herzlich willkommen, Dolores.
Hallo. Schön, hier zu sein.
Ja, das ist sehr schön, dass du bei uns bist. Du forschst unermüdlich zum Thema Liebe. Du bist Mitbegründerin vom ZEG. Das war vor 35 Jahren. Mhm. Du hast vor 15 Jahren das Buch veröffentlicht, Die Liebe als soziales Kunstwerk. Ja, und heute sind wir hier, weil es um neue Forschungsergebnisse geht. Also ich nehme an, es ist eine Entwicklung. Wir sprechen heute über die 6 Aspekte der Liebe. Mhm. Liebe Dolores, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Was bedeuten die 6 Aspekte der Liebe? Mhm. Vielleicht kannst du kurz das zusammenfassen, dass wir wissen, worüber wir sprechen.
Ja. Also vielleicht erstmal der Anlass, wie es zu den 6 Aspekten gekommen ist. Ich bin, wie gesagt, mit der Gemeinschaft und dem Vorprojekt vom ZEG schon sehr lange an der Frage, wie Friedensfähigkeit entsteht oder wie Vertrauen unter Menschen entsteht. Und in dieser Fragestellung haben wir gemerkt, dass die Liebe eine zentrale Rolle hat da drin, wie Menschen friedensfähig sind. Also da, wo sie sich geliebt oder wir uns geliebt fühlen und auch lieben können, uns angenommen fühlen, haben wir andere Werte und handeln anders, als wenn wir uns einsam fühlen oder zurückgewiesen oder keine Chance in der Liebe haben, keine sexuelle Erfüllung. Und deswegen haben wir dieses Thema sehr ins Zentrum unserer Forschung gestellt. Also auch welchen Platz die sinnliche Liebe, die körperliche Liebe, die sexuelle Liebe in der Gesellschaft hat, in der Kultur, was ja in unserer Gesellschaft eher eine, also zwar äußerlich total viel Werbeplakate und so weiter, sexualisierte Situationen, aber gesprochen in diesem intimen Bereich wird nicht wirklich oder jedenfalls damals gar nicht. Und so haben wir das ins Zentrum gestellt und gemerkt auch, wie breit eigentlich die Quellen sind für die Liebe. Also wir haben uns mit Geschichte beschäftigt, wir sind in die Natur gegangen, haben studiert, wie die Planeten, dass die auch in einem bestimmten Liebesverhältnis zusammenstehen, also die harmonikale Forschung ist da zu erwähnen, ja, oder also wenn man unter diesem Aspekt auf Natur und Welt und Geschichte und Musik schaut, passt plötzlich ganz vieles zusammen, ja, also es hat sehr viel mit Liebe zu tun. Und ich hatte eben die Frage, wie kann ich all das, was wir da über Jahre erfahren und studiert haben, vermitteln in viel kürzerer Zeit, weil ich mache dann manchmal 5 Tage Seminar oder 10 Tage Sommercamp. Und wie kann man das vermitteln? Und dadurch bin ich auf die 6 Aspekte der Liebe gekommen. Weil wir ja oft, wenn wir jetzt von der Beziehung, also Liebesbeziehung, von der Partnerin-Liebe ausgehen, kriegen wir oft so einen Blick, wo wir nur auf uns selber und auf das Gegenüber schauen. Ich denke dann, Hauptsache, ich finde den richtigen Partner und dann wird alles gut, ja, oder Partnerin. Und das ist schon eigentlich eine Quelle vom Misslingen, sag ich. Weil die Liebe braucht andere Quellen. Und jetzt fange ich an mit den 6 Aspekten.
Das klingt nach einem sehr umfänglichen Werk. Noch kurz, aber vielleicht erklärst du das ja gleich. Wenn die Paarliebe so nicht gelingen kann und wir diese vielen Aspekte brauchen, dann bedeutet das ja auch, wir brauchen Gemeinschaft und ein größeres Gefäß.
Mhm, genau.
Ja, bin gespannt zu hören.
Ja, genau. Also nicht gelingen kann, will ich noch mal ein bisschen aufweichen, weil natürlich kann es auch gelingen. Gelingt ja auch bei vielen, nur wenn man so aufs Große schaut. Ja, die Einbettung ist schon mal ein zentrales Stichwort, genau. Ich nenne mal die 6 Aspekte und gehe dann auf die einzelnen ein. Also ich beginne bei der Selbstliebe, dann ist ein Aspekt die spirituelle Liebe, erkläre ich dann noch, dann die Menschenliebe, dann kommt Eros oder erotische Liebe, dann die sexuelle Liebe oder einfach Sexualität und dann die Partnerliebe, Paarliebe, Beziehungsliebe. Man kann sie auch in anderen Reihenfolgen, aber ich beginne jetzt mal mit der Selbstliebe. Die ist ja, wie wir, glaube ich, alle wissen, eine ganz wesentliche Voraussetzung oder eine gute Boden dafür eine Partnerschaft. Weil ich, wenn ich mich selber nicht liebe, deine Liebe nicht nehmen kann oder ihr nicht glaube. Und das für dich dann auch total anstrengend ist, mir immer wieder beweisen zu müssen, dass du mich liebst. Und ich glaube es ja aber einfach nicht. Ja? Das heißt, Selbstliebe ist sowas wie der Boden, auf dem deine Liebe bei mir landen kann. Und viele Menschen haben davon wirklich zu wenig. Und das möchte ich auch sagen, dass das nicht nur ein persönlicher Fehler oder Mangel ist, sondern dass das auch kulturell bedingt ist, also in einer Gesellschaft, die eben nicht mehr so verwurzelt ist oder nicht eingebettet ist in Natur und Zyklen des Lebens, sondern so immer digitalisierter und so weiter wird, verlieren wir auch diesen Selbst, ich nenne das Selbstkontakt. Und inzwischen ist auch meine Erfahrung, dass ich Selbstliebe am stärksten dadurch gewinne, dass ich einen Kontakt zu mir kriege. Und was meine ich damit? Das ist ein immer mehr Spüren, Mitkriegen, was in meinem Innenraum passiert. Also was mich ausmacht, warum ich gerade gut gelaunt bin oder warum eben auch nicht und welche Gefühle dem zugrunde liegen und wie ich selber diese Gefühle in mir halten kann. Also denen Raum geben und lernen, sie anzunehmen, auch wenn sie unangenehm sind. Das ist für mich die schönste Form zur Selbstliebe. Also es ist nicht immer schön, aber gerade wenn ich unangenehme Gefühle mehr und mehr halten kann und annehmen, das ist so eine schöne Veränderung. Weil ich merke eben auch selber, wenn ich die weghalte, wie anstrengend es ist. Also das merkt man eben oft nicht. Aber es ist anstrengend, diese Gefühle wegzuhalten. Und hinter dem Weghalten halte ich ja auch andere Menschen weg. Und wenn ich die Gefühle nicht mehr weghalte, gibt es wieder Beziehungsmöglichkeit, Kontaktmöglichkeit. Ja, und so ist die Selbstliebe also ein Thema für sich, was unglaublich schön und spannend ist zu erkunden. Und die wird bestimmt auch nicht schnell fertig, sondern das ist für mich ein Lebensweg. Also so zu leben, dass ich mich annehmen kann und auch die Bedingungen, unter denen ich aufgewachsen bin und was ich mitnehme an Päckchen und an Schönheiten.
Es beruhigt mich gerade, dass du sagst, dass das ein lebenslanger Weg ist. Also ich finde es schon herausfordernd, wirklich die Gefühle in dem Moment zu fühlen, wenn es weh tut. Und die Akzeptanz meiner Geschichte, das haben ja viele Menschen. Und dann gibt es natürlich durch die Gesellschaft oft die Möglichkeit, sich abzulenken oder es nicht zuzulassen, weil wir kein gutes Umfeld dafür haben. Das ist schon eine richtige Challenge, finde ich auch. Ja.
Und jetzt, wo du sagst, in dem Moment zuzulassen, ist wirklich eine hohe Herausforderung. Ich mache es oft, dass ich dann morgens oder abends, wenn ich in die Stille gehe, in die Meditation, dass ich dann mir Raum nehme. Da genau, weil im Moment, was weiß ich, wo man da gerade ist, ja. Aber wenn ich weiß, aha, die kriegen ihren Platz und dann habe ich Zeit und dann kann ich sie zulassen und dadurch passiert, glaube ich, dann die Annahme.
Dankeschön für diese schöne Idee.
Ja, und es bestimmt hat jede Person auch ihren eigenen Weg zur Selbstliebe und auch meine Begabung ganz zu leben, mein Potenzial zu kennen und meinen Beitrag zu geben in dieser Welt. Das führt auch zur Selbstliebe. Entscheidungen zu treffen und so weiter. Ja, Selbstliebe ist einer der Aspekte, der zweite Aspekt, die spirituelle Liebe, das Wort Spiritualität ist ja für manche Menschen gar nicht so im Wortschatz oder hat, ja, für viele ist es zentral, für andere das Gegenteil. Ich meine damit die Art von Bewusstsein oder auch Gefühl, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Das bedeutet für mich Spiritualität. Und wenn ich das fühle, wenn ich dafür eine Praxis habe oder eine Einbettung, dann ist meine Partnerliebe aufgehoben. Ja, dann ist nicht in der Partnerschaft muss alles gehalten sein, sondern ich bin gehalten im Universum, in meiner Spiritualität, in meiner Sangha. Und da drin kann ich die menschliche Liebe üben oder ja einbetten. Also nochmal, Spiritualität heißt für jede Person oft was ganz anderes. Ja, für manche geht es über die Natur, für andere über Sport, über Gemeinschaft, andere über Meditation, andere wieder folgen einer Religion oder einem Glauben und dem Gebet. Und jede hat irgendeinen Zugang zu dem, wo ich mich hingebe auch. Ja? Also wo ich selber mich ein bisschen weniger wichtig nehme, weil ich spüre, da ist mehr. Und diese Art von, ich nenne es jetzt mal Hingabe, ist auch für die Liebesbeziehung, wenn ich das lernen kann, dass ich mich hineingebe in unsere Liebesbeziehung, dass ich mich verschenke und auch nehmen kann, das ist einfach eine spirituelle Praxis, so nenne ich es jetzt jedenfalls. Ich hatte jedenfalls immer wieder diese Idee, wie können wir eigentlich spirituelle Praxis in Liebesbeziehung anwenden. Hm. Ja, das ist doch elementar wichtig, das, was wir da lernen auf dem Weg, also auch Herzöffnung. Im Gebet zum Göttlichen passiert ja eine Herzöffnung. Die mache ich in der Begegnung mit dem Größeren. Und wenn ich das in der Spiritualität kann, dann kann ich das auch mit Menschen lernen, üben und so. Ja, also die spirituelle Liebe ist eine Quelle für meine Liebesfähigkeit. Oder mich mit meinem kosmischen Wesen zu verbinden oder mit meinem ewigen Wesen, mit meiner Seele, mit meinem höheren Selbst. Das hilft mir in der konkreten Begegnung mit Liebesbeziehungen und mit der Sexualität, mich nicht zu verlieren. Ich habe dann einen Standort, ich habe eine eigene Quelle, ich habe ein Zentrum. Und wenn zwei Menschen sich vom Zentrum zu Zentrum begegnen, dann findet so eine andere Qualität statt. Dann fühle ich mich begegnet, ja, und nicht nur bedürftig oder, also bedürftig ist nicht böse, aber es ist trotzdem eine andere Qualität, wenn ich ein Gegenüber sein kann und eins habe, und dafür ist diese Quelle wesentlich. Ja, dann kommt die Menschenliebe. Das ist für mich eine Qualität, die ich zum Beispiel in Gemeinschaft lerne, also es gibt eine Liebe zu den Menschen, die in meiner Gemeinschaft sind, egal ob ich sie jetzt mehr oder weniger sympathisch finde oder so. So, oder auch, das gilt auch für Vereine, für Clubs, für Singkreise. Es gibt so eine, aber auch für Nationen, ja, oder für Völker, gibt es so eine bestimmte Qualität von Menschenliebe, die ich üben kann. Und die auch wieder in der Partnerschaft eine Quelle ist. Ja. Und was ich zähle da auch dazu, die Familienliebe, Elternliebe, Kinderliebe, auch Freundschaft gehört für mich zu dieser Qualität von Menschenliebe. Also auch für Menschen, die jetzt gar nicht in Liebesbeziehung leben oder leben wollen, ist das so ein Ort, ja, wo das Herz sich füllen kann mit Liebeskraftbegegnung. Das ist die Menschenliebe. Dann kommen wir zur erotischen Liebe, oder ich nenne es erstmal Eros, weil der Eros wird oft verwechselt oder gleichgesetzt mit Sexualität, und ich finde es sehr befreiend zu sagen, Eros ist eine Lebensenergie, also in meiner Schau ist es eine Lebensenergie, die mir Kraft gibt, Kreativität, die für Anziehung sorgt, die für Chaos sorgt, für Abstoßung und Wollen und plötzliche Entflammung. Also Eros ist eine Energie, und die kann ich in die Sexualität, in der Sexualität umsetzen, oder ja, die zieht mich manchmal zu Menschen hin, wenn dann die körperliches Verlangen dazu kommt. Aber ich kann sie auch in Kunst ausdrücken oder also eine Frau hat mal gesagt, ich bin der reife Eros. Ich bin 70. Und eben zu sagen, auch wenn ich 80 bin, habe ich noch Eros. Egal, wie ich lebe und wie ich es umsetze, aber diese Kraft ist immer da.
Yeah. Ja. Ich spüre das ja auch, wenn ich die Kunst mache. Mhm. Und ich finde, auch in der Küche kann man sie spüren. Mhm. Also alleine einen Teig zu kneten.
Aha, ja.
Also das ist natürlich jetzt sehr bildlich, aber es gibt einfach auch dieses in so ein Material reingehen, ob das jetzt in der Küche ist oder im Garten. Das ist für mich auch höchst Eros. Wenn ich das schaffe, den dazu zu holen, dann ist alles einfach wunderschön und leicht und berührt mich. Also ich bekomme dann halt Gefühle, die eben jetzt nicht sexuell sind, aber eben diese Leichtigkeit, diese Lebenslust, dieses wirkliche Energie. Das finde ich einen tollen Aspekt von Eros, der mir früher nicht so klar war.
Mir war auch nicht klar, dass ich Eros in mir habe. Ich dachte immer, ich werde dann erotisch, wenn mich jemand erregt oder schön findet oder ich dahin will. Aber dass ich das in mir habe, also dass ich ein erotisches Selbst habe, und meinen ganz eigenen Zugang auch zum Eros, das macht nochmal was, ja. Ich brauche nicht jetzt sofort ein Gegenüber. Und natürlich brauche ich auch ein Gegenüber, aber so, es geht auch erstmal darum, die Kraft in mir kennenzulernen und lebendig werden zu lassen. Und dann kommt das Wollen dazu, dieses Wollen nach Begegnung, nach mich spüren mit dir zusammen und mit Körper aneinander und ineinander und Aufregung und Verschmelzung und Ekstase und oder einfach Sex. Gibt ja auch so einen ganz schlichten Teil von Sex, der einfach nährt und entlastet und Spaß macht. Ja, dann kommen wir nämlich zur Sexualität, und die Sexualität wird so wenig gewürdigt in unserer Gesellschaft. Ja, also sie wird zwar benutzt, um Dinge zu verkaufen, aber die Schönheit der Sexualität, die Lebendigkeit, auch dass da Leben draus hervorgeht, das bräuchte einen heiligen Platz, es bräuchte Tempel für die Sexualität, gibt es jetzt auch mehr und mehr. So. Aber früher waren eben Eros und Religion oder Sexualität und Religion verbunden. Es gab Kulturen, wo die Sexualität geheiligt war. Und das muss man mal schmecken, was das heißen würde, wenn meine oder unser aller Sexualität heilig ist, gewollt ist. Ja. Und da ist für mich schön zu lernen, also wie lerne ich das anzunehmen, meine eigene Sexualität, auch der triebhafte Teil da drin, den kann ich nicht abschneiden. Manchmal bin ich gierig, ja, oder dann, wenn ich meine Gier nicht kenne, dann habe ich Angst vor deiner, ja, und je mehr ich sie aber kenne und selber halten lerne, kann ich auch meine Grenzen fühlen und setzen und sagen, ich brauche gerade eine personale Begegnung. Das andere passt gerade nicht. Oder manchmal kann ich auch Ja sagen zu einer eher so, ich nenne es jetzt mal animalischen Begegnung, wo es nicht so sehr um ich und du geht. Also die Sexualität hat so viele Aspekte. Und oft vermischen wir die sexuelle Begegnung, oder es entsteht auch manchmal in sexuelle Begegnung, eine personale Liebe. Und es gibt auch Menschen, die sowieso nur Sexualität machen, mit personaler Liebe. Und trotzdem ist wichtig, diese Aspekte zu kennen, weil wir sie alle in uns haben. Also Sexualität hat sehr viele Ausdrucksformen. Und wenn ich in einen sexuellen Kontakt gehe, ist es gut zu wissen, von welchem Platz aus gehe ich rein, was ist meine eigentliche Sehnsucht? Will ich Bestätigung, will ich Kontakt, bin ich einsam oder bin ich wirklich bereit für eine sexuelle Begegnung? Oder heißt für mich sexuelle Begegnung heiraten? Ist ja auch in vielen Kulturen sehr verknüpft und in unserem Imprint, sage ich mal, in so einem kollektiven Imprint ist es auch noch verknüpft und manchmal mitten im Sex merke ich dann, oh, jetzt will ich heiraten und bin dann enttäuscht, wenn es danach vielleicht auseinandergeht, weil es gar nicht so verabredet war und gemeint war und so weiter. Und das ist wichtig, diese ganzen Schichten bewusst zu haben, damit wir unsere Enttäuschungen uns dann nicht so gegenseitig um die Ohren hauen. Und das dauert. Das kann man nicht alles gleich wissen.
Ja, wie nennt man das?
Auch lass dir Zeit, rauszukriegen, wer du jetzt gerade bist und was du in Begegnung suchst. Und wenn du gerade auf eine langfristige Beziehung aus bist, verhältst du dich anders, als wenn du gerade mal auf einer Party jemand vernaschen möchtest, ja. Und ja, das wird eben sehr oft verwechselt. Und dann macht man blöde Erfahrungen und dann verschließt sich das Herz und dann hat man schon so eine blöde Rucksack für die Beziehung, die ich mir eigentlich wünsche. Ne? Hm. Ja, dann das sechste Feld ist die Liebesbeziehung oder partnerschaftliche Liebe, die ja auch heute auch sehr viele Ausdrucksformen haben kann. Also es gibt die monogame Form, die lange vorherrschend war und weltweit immer noch vorherrschend ist, und oder die binäre, die sehr vorherrschend ist. Und es gibt alle möglichen Spielarten auch an Lebensgefährtenschaft oder Lebensabschnittgefährtenschaften und wie sich da alles an Möglichkeiten ergibt, aber der Kern da drin ist ja meine Beziehungsfähigkeit.
Und der Wunsch auf Sicherheit?
Und der Wunsch nach Freiheit. Das ist eben der schöne Tanz in Beziehungen, ist der von Sicherheit und Freiheit. Also ich möchte Bindung. Viele haben gleichzeitig Angst vor Bindung oder wissen gar nicht, dass sie Bindung wollen, weil sie so viel Angst haben vor Autonomieverlust. Jedenfalls diese Dynamik ist schon mal spannend. Auch welche Menschen treffen sich dann? Oft treffen sich genau die, die das andere wollen, interessanterweise. Jedenfalls, wie werde ich denn beziehungsfähig in dieser Dynamik, wo ich Bindung möchte und gleichzeitig aber auch ein autonomes Wesen bin und bleiben möge, damit die Partnerschaft weiter Esprit hat. Ja, also wenn wir zu dolle dann uns angleichen, zu nah, zu eng werden, also zu weiß ich nicht, aber es gibt jedenfalls was, wo dann keine Spannung mehr ist, keine Inspiration, ja, wenn man sich da drin aufgibt. Ja, dann fühlt sich's auch nicht mehr wirklich nach Liebe an, sondern eher nach Gewohnheit, sage ich jetzt mal. Also ich bleiben und mich hineingeben in was, ja. Das ist die Schönheit in der Liebesbeziehung. Und da spielen so viele Themen mit rein, also unsere Bindungserfahrung, unsere Entwicklungssituation in der Familie. Was bringe ich mit an Wunden, an Sehnsüchten? Und genauso spielt rein die kollektive Situation, also Oder auch, was haben meine Eltern mir an Bildern mitgegeben über Männer, über Frauen, über Liebe? War da eine Wertschätzung oder eine Verachtung gegenüber bestimmten Geschlechtern? Ja, das habe ich dann alles im Gepäck. Und dann leben wir ja in einer, ich nenne es Dominanzkultur, ja, wo also sehr viele wirtschaftliche, aber auch geistige Prägungen sind, die mit reinspielen, ja. Also patriarchale Prägungen, religiöse Prägungen, Sexualitätsverdrängung und so weiter, die prägen unsere Art zu lieben. Und das ist total wichtig, das auseinanderzunehmen. Also wo geht es um meine biografische, persönliche Situation und was spielt da noch mit rein? Und weil wir die verschieden bearbeiten, ja, also meine biografische Wunde brauchten intime Präsenz und die kollektive Wunde brauchten Bewusstsein und eine Entscheidung, also eine Haltung. Und da, wo es sich vermischt, kriegen wir sehr starke Beziehungskämpfe. Das kennen wir wahrscheinlich auch alle, ja? Also diese Dynamiken, wo man dann plötzlich einer recht haben muss und der andere, wo man sich dann die Dinge um die Ohren haut und ja, wo sich die persönliche Wunde mit dem Kollektiven verknüpft und da ist schwer. Deswegen auch da ist Gemeinschaft oder die Einbettung total gut, weil wir kollektive Themen viel besser sehen können, wenn wir auch kollektiv drauf schauen. Und das heißt also, die Liebesbeziehung möchte im besten Falle von allen Quellen genährt sein. Und eingebettet sein in, also was auch immer, Gemeinschaft muss ja nicht heißen, dass wir als Gemeinschaft zusammenleben, sondern dass wir uns Freundeskreise bauen, Gruppen, wo wir über Liebe sprechen können. Also wo wir Mitwissende haben, Zeugen haben, damit der Raum vergrößert wird. Mhm. Weil Liebe braucht Raum, damit sie atmen kann. Raum, Bewusstsein, Zeugenschaft.
Ja, wow. Da sind wir jetzt ganz schön durchgeritten durch ein großes Thema. Danke, dass du die Aspekte vorgestellt hast. Mhm. Ergebnisse, die wahrscheinlich nicht festgeschrieben sind.
Dolores, ja, es geht immer weiter.
Genau. Es geht immer weiter. Ich habe gerade so die Frage, ah ja, was machen wir jetzt damit? Was können unsere Hörerinnen damit machen? Also du hattest ja schon gesagt, dass du dir morgens und abends Zeit nimmst, zur Ruhe zu kommen, ein bisschen den Tag vor oder nach zu spüren. Gibt es Übungen, die wir machen können? Oder was können wir eigentlich tun, um diese 6 Aspekte zu erforschen? Es ist ja nicht so leicht im Alltag irgendwo wie dran zu bleiben.
Also eine Möglichkeit ist zu schauen, jetzt vielleicht beim Zuhören, welcher Aspekt bei mir ist eigentlich gerade lebendig und genährt? Und welcher hätte gern mehr Aufmerksamkeit? Kann ich zum Beispiel sagen, mein Gefühl ist, meine spirituelle Praxis könnte ich mehr stärken. Oder ich könnte meine Menschenliebe mehr stärken, mehr auf Freundschaften achten oder mehr Gemeinschaft aufbauen. Oder vielleicht ist es der Eros, der mehr Aufmerksamkeit möchte, ja? Also ich mache manchmal zum Beispiel auch in den Seminaren eine Aufstellung von diesen 6 Aspekten, wo ich mich reinstellen kann mit Bodenankern und fühle, wie sich zum Beispiel meine Selbstliebe in jetzt aktuell gerade anfühlt, wann sie genährt ist, wodurch. Und dann gehe ich einen Schritt weiter und fühle, wie sie sich anfühlt, wenn sie voll genährt ist. Und das kann ich dann auch so richtig immer so wie einatmen. Ja, diese so fühlt sich's an. Das ist dann schon wie eine Ressource dann.
Noch kurz zu sagen, Bodenanker ist dann ein Zettel auf dem Boden, wo du draufschreibst, welchen Aspekt du gerade erforschen möchtest, wo du dich dann draufstellst, um dann diesen Schritt zu gehen.
Genau, und dann gehe ich durch die verschiedenen Aspekte und ich mache das so ein-, zweimal im Jahr und jedes Mal kriege ich eine andere Information, was gerade dran ist. Ja? So kann man es auch nutzen. Wo möchte ich meine Aufmerksamkeit hinrichten? Genau. Und das andere, was wir damit machen können, ist eben allein das Wissen darum, dass Liebe mehr Quellen hat. Also mich entlastet es, dass ich in meiner Partnerschaft sowohl selber nicht so perfekt sein muss, aber es auch von dem anderen nicht so erwarten muss, sondern immer wieder auch mal sagen, okay, gerade ruckelt es ein bisschen zwischen uns, was kann ich denn noch, welche Quellen kann ich denn gerade noch befüttern, dass wieder mehr Herzöffnung, mehr Schwingung zwischen uns passiert. Das ist für mich zum Beispiel Gold wert, ja.
Und du bist ja auch richtig lange schon in Beziehung. Wie lange seid ihr?
45 Jahre.
45 Jahre.
Das ist Wobei wir sehr lebendige, freie Liebe lange gelebt haben. Also, und da bin ich auch sehr dankbar, also dass wir sehr viel Zeit hatten, uns auszuprobieren, selber uns jeweils kennenzulernen und uns in Bezug zu anderen kennenzulernen. Und wie sich das dann wie organisch immer mehr auf eine Beständigkeit hin entwickelt hat. Das ist eine schöne Art, in Partnerschaft zu gehen, weil oft, also meine Erfahrung ist, dass viele Menschen sehr schnell sagen, jetzt sind wir's. Und das eigentlich noch gar nicht wissen können. Also manchmal weiß man es wirklich, ja, und manchmal kommt dann aber nach einem Jahr, dass man überhaupt mal mitkriegt, wer man so ist, ja, und die Schatten kommen ja meistens ein bisschen später ans Licht. Und dann ist diese Entscheidung, dass wir sind, schon gefallen und dann kommt so eine Enttäuschung. Ja? Und wenn wir aber uns Zeit lassen, sagen, lass uns mal Freunde sein, lass uns schauen, lass uns kennenlernen, lass uns einen Boden bauen und schauen, ob das eine Partnerschaft werden möchte, dann glaube ich, ist die Enttäuschung nicht so krass. Und es ist auch schön, zusammen zu forschen, als zu sagen, ja, jetzt machen wir eine Liebesbeziehung. Man hat dann noch eine andere Ebene drin. Ja.
Vielen Dank, liebe Dolores, für das Vorstellen von diesem Modell. Ich danke dir für deine Inspirationen, die hoffentlich auch unseren HörerInnen dienen. Und wen es interessiert, wer dort weiter einsteigen möchte. Es gibt eine ganz praktische Möglichkeit, weil wir in diesem Sommercamp im ZEK die 6 Aspekte behandeln werden.
Und das heißt, dass jeder Aspekt einen Tag praktisch bekommt, an dem wir diesen Aspekt nochmal inhaltlich beleuchten und dann Erfahrungsräume dazu aufbauen, sodass das auch ein bisschen Luft kriegt, diese verschiedenen Aspekte. Genau. Freue ich mich drauf.
11 Tage Forschungsfeld für die 6 Aspekte. Dankeschön, Dolores. Bis bald.
Bis bald.